Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe der Gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat, das sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen rund um die Bereiche Prävention und Gesundheit beschäftigt und dabei auch einen kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin wirft. Mein Name ist Sigi Obergräfenkämper und zusammen mit meinem Kollegen Uwe Altschner sendeverantwortlich für die nächsten 57 Minuten. Das heißt, für alle sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchierten und durch Quellennachweise belegten Inhalte übernehmen wir die Verantwortung und nicht OS Radio 104,8. In freier Meinungsbildung sprechen wir dabei über Bereiche im Gesundheitswesen, die nach unserer Ansicht diskussionswürdig sind und einer näheren Betrachtung durchaus unterzogen werden dürfen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir gesundheitsinteressierte Laien keine Fachleute sind und unsere Sendung als Bereitstellung von Informationen zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen zu verstehen ist. Mein Dialog mit Uwe Altschner nähert sich aus seinem Wissen, das er sich seit über einem Jahrzehnt im Kontakt mit Experten aus Medizin und Wissenschaft angeeignet hat und mit Interessierten auf seinem Blog teilt. Seit Dezember 2020 werden in Deutschland Menschen gegen Covid-19 geimpft und dabei verschiedene Impfstoffe bzw. Impfstoffe von verschiedenen Firmen eingesetzt. Vor allem in Bezug auf einen Impfstoff gibt es immer wieder Meldungen über Nebenwirkungen. Das führt dazu, dass viele Menschen zwiegespalten sind. Einerseits wollen sie sich gegen eine Infektion mit dem Coronavirus schützen, andererseits fürchten sie Nebenwirkungen. Was ist denn eigentlich über Nebenwirkungen durch Impfungen bekannt? Klartext-Herausgeber Uwe Altschner hat sich schlau gemacht und Fachleute zu diesem Thema kontaktiert und befragt. Ich möchte in unserer heutigen Sendung mehr darüber erfahren, bin guter Dinge, dass mein Kollege sich sorgfältig auf diesen schwierigen Bereich vorbereitet hat und starte den Dialog mit ihm nach unserem ersten Musiktitel Good Thing von The Fine Young Cannibals. Bleiben Sie on air, informieren sich und bilden sich eine eigene Meinung. Bis gleich. Zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper im Gespräch mit Uwe Altschner zum Thema Nebenwirkungen bei Impfstoffen. Die Berliner Morgenpost schrieb am 16. Juni 2021 in einem Artikel über Nebenwirkungen von Impfstoffen Folgendes. Impfstoffe sollen vor einer Corona-Infektion und schweren Krankheitsverläufen schützen, gleichwohl das Ende der Pandemie bedeuten. Nach Impfungen kann es grundsätzlich immer zu Reaktionen und Nebenwirkungen kommen. Jeder, der sich schon einmal hat impfen lassen, kennt es. Um die Einstichstelle herum kann es zu Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen kommen. Auch ein leichtes Krankheitsgefühl mit Kopfschmerzen oder grippeähnlichen Symptomen ist möglich. Diese Art Nebenwirkung wird auch als unerwünschte Reaktion bezeichnet. Das sind laut Robert-Koch-Institut normale Folgen einer Impfung. Das Immunsystem zeige durch die Impfreaktion, dass es sich wie beabsichtigt mit dem Impfstoff auseinandersetzt. Derartige Nebenwirkungen würden in wenigen Tagen abklingen. Zitat Ende. Uwe, das klingt doch alles gar nicht so dramatisch. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, wie eine Dienstleisterin für die WHO sich nicht nur Gedanken macht, sondern sogar dafür plädieren kann, das laufende Impfprogramm zu stoppen bzw. Impfstoffe vom Markt zu nehmen. Kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat?
Das will ich gerne versuchen. Hallo Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Gesunden Stunde zur Ausgabe Nummer 38 unseres Formates. Ich will das gerne versuchen, mir einen Reim drauf zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen, denn das Ganze ist natürlich ein, wie wir alle wissen, sehr, sehr heißes Thema. In dem Moment, wo man Dinge hinterfragt im Zusammenhang mit dieser Impfung, wird man ja sofort in eine Schublade zu stecken versucht. Das will ich hier auf alle Fälle vermeiden. Ich will aber trotzdem da jetzt drauf eingehen, denn es stellen sich in der Tat ein paar Fragen. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was die Zeitung da geschrieben hat. Die Zeitung spricht von Impfungen und von den gewöhnlichen Reaktionen nach dem Einstich. Und damit wird ein Bild erzeugt, was zunächst einmal ja nahelegt, dass das hier eine Impfung ist wie jede andere. Und das ist es zunächst einmal nicht. Das ist ganz wichtig. Wir haben es hier mit einer ganz, ganz neuen Technologie zu tun. Das heißt, das, was wir erwarten dürfen an ja Reaktionen, betrifft zunächst einmal den Einstich, weil es durch eine Spritze auch gegeben wird. Aber es könnte durchaus auch andere Aspekte betreffen, die bei bisherigen konventionellen Impfungen nicht zu erwarten waren, weil es ja hier nicht nur einen Einstich gibt, sondern es gibt eine Injektion mit Boten-mRNA. Ja, also mit genetischer Information. Das ist bei all den anderen Impfungen bisher nicht der Fall gewesen. Hier werden also tatsächlich von der Impfung oder von der Injektion, ich will das jetzt mal bewusst trennen, werden hier Aspekte ausgelöst in unseren Zellen, in den Zellen. Das heißt, es wird mit einer, ja, bei den mRNA-Impfstoffen ist es tatsächlich eine Nanolipidhülle, die Boten-mRNA umhüllt. Und dann gibt es noch hier den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist ein Vektor-Impfstoff, der hat sozusagen eine Virushülle. Und da drin befindet sich dann auch Erbinformation, die gedacht dazu ist, in unseren Zellen eine Proteinsynthese völlig neu zu erzeugen. So, und das ist erstmal der wirklich große Unterschied in Bezug auf alle bisherigen Impfungen. Deswegen kann ich auch nicht so richtig verstehen, weshalb die Zeitungen diesen Aspekt selbst nicht so beleuchten. Und die Dienstleisterin der WHO, Dr. Tess Lowry, hast du da eben zitiert, die hat tatsächlich gestützt auf die Daten an Nebenwirkungen aus England, hat sie eine systematische Analyse dieser Daten vorgenommen und hat erkannt, dass die Nebenwirkungen, die Meldungen der Nebenwirkungen bereits jetzt dramatisch höher sind und auch dramatisch öfters wirklich schwere Nebenwirkungen umfassen. Und deswegen fordert sie ein Innehalten des bisherigen Impfprogramms. So, das ist jetzt eine ganz heiße Kiste, da bin ich mir vollkommen drüber im Klaren, aber wir berichten hier etwas, was tatsächlich im wissenschaftlichen Kontext solide publiziert ist. Und wenn man das kritisiert, da habe ich ja gar nichts gegen, dass man die Dr. Lowry kritisiert. Ich würde nur erwarten, dass man das dann auf einer fachlichen Basis tut. Also beispielsweise würde ich mir zum Beispiel erwarten, dass Herr Dr. Chichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, einfach mal vielleicht die Frau Dr. Lowry anzurufen versucht hätte. Nach meinem Kenntnisstand ist das bisher nicht passiert. Denn ich glaube, das, was sie für sich in Anspruch nehmen kann, ist, dass sie eine bis dato tadellose Leistung in ihrer Arbeit vollbracht hat, wissenschaftliche, medizinische Daten zu analysieren. Und wenn sie dann zu einem solchen Schluss kommt, dann sollte uns das alle aufhorchen lassen, auch die Spitzen der Behörden, die in unserem Land dafür zuständig sind, das zu überwachen. Wie gesagt, das ist scheinbar bisher nicht geschehen und das verunsichert mich wiederum, weil ich das erwarten würde. Ist das so? Wenn dann die Zeitungen darüber berichten und so wie hier jetzt eben das in den Kontext stellen zu bisherigen Impfungen, dann muss ich einfach sagen, ja, aber das bedeutet gar nichts, weil diese Impfung ist grundsätzlich anders. Es gibt bislang in Deutschland keinen einzigen Impfstoff verfügbar, der sozusagen konventioneller Natur wäre, muss ich jedenfalls jetzt mal so sagen. Meines Wissens gibt's das nicht. Die Impfstoffe, die wir hier haben, das sind eben Pfizer-BioNTech, das ist Moderna, das ist AstraZeneca und das sind allesamt gentechnische Produkte. Das sind allesamt auf Basis von Gentechnik, die in unseren Zellen dann eine ganz neue Art von Proteinsynthese ablaufen lassen soll, aufgestellt sind. So, und das ist eben ein fundamentaler Unterschied. Und wenn dann jemand, wie eben in diesem Fall die Dr. Lowry, aber es sind viele andere auch, in Amerika ist es eine Riesendebatte ebenfalls, wenn dann jemand sagt, Moment, wir haben jetzt hier ein vielfach höheres Aufkommen an gemeldeten Nebenwirkungen. Mir ist jetzt der Fall bekannt geworden von einem jungen 19-jährigen Mädchen, das Jugendleiterin gewesen ist. Und das heißt, Jugendleiter sind auch sozusagen Zielpersonen, weil sie ja mit Menschen in Kontakt sind. Dieses Mädchen hatte ganz offensichtlich nach allen Informationen, die verfügbar sind, eine Impfung bekommen und ist dann zusammengebrochen. Das war hier im norddeutschen Raum. Ich will das jetzt nicht näher ausführen. Ich kann das gerne tun. Aber der Punkt ist, es versterben Personen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, in viel größerer Häufigkeit, als sie es bisher getan haben, an schweren, ja, thrombotischen Ereignissen und so weiter im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Und das muss uns, das muss ich einfach sagen, mich jedenfalls tut es das, macht es enorm unsicher und auch, ja, nervös, weil wir hier im Zweifelsfall etwas erleben, was tatsächlich dadurch, dass es eine völlig neue Technologie ist, die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen eingesetzt worden sein wird, darauf vertraue ich jetzt einmal, die aber trotzdem im Zweifelsfall Folgen haben kann, die man nicht vorhergesehen hat. Und das ist der Punkt, auf den auch die Dr. Laurie hinweist, die schiere Häufung von Zwischenfällen. Auch das Paul-Ehrlich-Institut ist nach Medienberichten ja tatsächlich schon überfordert mit der Verarbeitung dieser Meldungen in Deutschland. Das heißt, die schiere Häufung dieser Maßnahmen müsste uns dringend innehalten lassen. Und demzufolge hat Frau Dr. Laurie das, was England angeht, da jetzt veröffentlicht. In Deutschland hätte ich mir auch so etwas gewünscht. Das scheint es bisher noch nicht gegeben zu haben, obwohl, wie gesagt, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut überfordert ist und nicht nachkommt mit der Verarbeitung der Nebenwirkungsmeldungen.
Uwe, weißt du denn oder ist dir bekannt, ob Zulassungsbehörden für Medizinprodukte auf Hinweise wie zum Beispiel Dr. Laurie reagieren und handeln?
Wie gesagt, das hatte ich ja gerade. Also meines Wissens hat Herr Cicutek nicht zum Hörer gegriffen und diese ansonsten sehr ausgewiesene, sehr, sehr gute Wissenschaftlerin einfach mal angerufen zu sagen, hören Sie zu, hab das gelesen, Sie sind sich bewusst, das hat eine große Tragweite, was sagen Sie denn dazu, wie kommen Sie dazu, das würde ich mir gerne mal anhören, bevor man das vom Tisch wischt. So, und das scheint nicht geschehen zu sein, stattdessen sehe ich immer wieder Medienberichte, ich sehe sogenannte Faktenchecks, die dann angebliche Richtigstellungen bringen, aber wenn ich mir diese Faktenchecks anschaue, dann wird mir noch mulmiger, weil die nennen teilweise gar keine namentlichen Quellen. Sie nennen dann, wenn sie Namen nennen, sagen die dann etwas anderes. Das heißt, die Überschrift, die bezieht sich auf eine anonyme Expertenmeinung. Die genannten Experten haben häufig diese Aussage, die in der Überschrift und im Tenor des Artikels ist, gar nicht gebracht. Und auch damit wird ja schon eine Art von Irreführung betrieben, so würde ich das jedenfalls sagen, so würde ich das einschätzen. Denn ich würde erwarten, dass er die Kernaussage auch mit einem namentlich bekannten und namentlich genannten Experten belegt wird. Und das tun eben diese Faktenchecks in viel zu großer Häufigkeit nicht. Mir sind eben auch auf meine Publikationen diese Faktenchecks entgegengehalten worden. Ich habe mir alle angeschaut, habe alle geguckt, habe ich was übersehen, habe ich dann Fehler gemacht und muss einfach feststellen, nein, da wird viel eher, werden dann Eindrücke geschaffen, indem eine Überschrift sagt, stimmt nicht, aber diese Aussage, dass es nicht stimmt, ist im Kern dann im Text nicht wirklich belegt.
Well, it's all right doing the best you can, singen die Wilburys in unserem nächsten Musiktitel. Auch das Team der Gesunden Stunde wird das Beste geben, um Sie weiter in freier Meinungsbildung kritisch zu informieren. Nach der Musikpause geht es weiter über das Thema Impfnebenwirkungen. Bis gleich.
Hier ist OS Radio, immer nah dran.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde spricht Sigi Obor-Grevenkemper mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über mögliche Nebenwirkungen bei Impfstoffen. Uwe, mich interessiert nochmal besonders, wenn es um neue Medizinprodukte geht, wie in diesem Fall die Impfstoffe, müssten da nicht vorher Sicherheitsanalysen durchgeführt werden? Oder gibt es, wenn also Nebenwirkungen auftauchen, müsste da nicht auch ein Meldesystem existieren? Ich meine jetzt weltweit, nicht nur für Deutschland.
Ja, Sigi, das sind ja jetzt zwei Fragenbereiche. Das eine ist das Thema Meldewesen, das andere ist das Thema Zulassung und Sicherheitsprüfungen. So, ganz grundsätzlich, diese gibt es. Es gibt natürlich Verfahren, nach denen diese Produkte dann in Verkehr gebracht werden und werden dürfen. So, das heißt, hier gibt's eine Zulassung, die ist von der Europäischen Arzneimittelbehörde dann erteilt worden im letzten Dezember. Auch nach einiger Debatte und auch dort hat ja dann der Präsident der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Herr Professor Ludwig, hat das ja damals auch schon gesagt, dass in bisher nicht dagewesener Weise Druck seitens der Politik auf die Wissenschaftler ausgeübt worden sei. So, und ich kann das verstehen, weshalb die Politik Druck macht. Es ist jetzt hier eine Pandemie und diese Pandemie hat zu großen Ängsten geführt. Ob diese Ängste berechtigt sind oder nicht, das wollen wir jetzt mal hier nicht diskutieren. Aber sie sind da, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und demzufolge hat natürlich auch die Politik letztendlich dann auch die Pflicht und auch die Aufgabe, diese Ängste ernst zu nehmen, beziehungsweise auch dafür Abhilfe zu sorgen. Und in dem Zusammenhang ist dann das Thema Impfung aufgekommen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die Behandlung, also die Erkrankung Covid-19 in ihrem schweren Verlauf zu vermeiden. Das ist auch schon vielfach besprochen und das wird leider in der Öffentlichkeit nicht ausreichend thematisiert, auch durch die Politik nicht ausreichend thematisiert. Das ist das Thema Frühbehandlung, das Ivermectin, das ist Hydroxychloroquin und dergleichen. Das lassen wir jetzt auch außen vor. Wir kümmern uns jetzt nur um das Thema Impfung. Wenn man sagt, man will eine Impfung machen, dann muss man dafür Hersteller finden. Diese Hersteller hat man gefunden. Diese Hersteller haben kein Haftungsrisiko. Sie haben auch kein ökonomisches Risiko, weil sie dafür Geld von der Staatengemeinschaft bekommen haben, in Anbetracht der Tatsache, dass es ja eine große Krise sei. Und dann haben die sich an die Arbeit gemacht. Sie haben unter großem Zeitdruck gearbeitet. Wie gesagt, die Politik hat Druck gemacht. Die Öffentlichkeit hat erwartet, dass ja jetzt bald was kommt, damit diese Pandemie zu Ende ist. Und letztendlich sind diese Sicherheitsstudien in der Phase 2, also sprich an Menschen, sind dann in mehreren Monaten, aber eben nur in wenigen Monaten erfolgten, bis die Zulassung erteilt wurde. Das heißt, es gibt Daten über ja mehr oder weniger 8 Wochen oder 10 oder 12 Wochen vor der Zulassung. Und dann gibt es jetzt seit der Anwendung, gibt es Daten, dass die sogenannte Phase 3 nach der klinischen Probung jetzt die Anwendung. Und in dieser Anwendung werden auch Daten erhoben. Die werden aber nicht systematisch erhoben. Das heißt, jeder, der diese Injektion erhält, müsste eigentlich nachverfolgt werden, kontinuierlich, wie geht es diesem Patienten. Das wären die normalen Studienbedingungen. So, es läuft jetzt hier aber nicht kontrolliert ab. Das heißt, die Menschen bekommen die Impfung in der Annahme, es sei eine sicherheitsgeprüfte Impfung. Aber die Langzeitsicherheit ist eben, wie gesagt, nicht geprüft worden. Es ist auch nicht geprüft worden. Beispielsweise sind Bevölkerungsgruppen ja bei der Zulassung bei den Studien ausgenommen worden. Es ist nicht an alten Menschen getestet worden. Es ist nicht an kranken Menschen getestet worden. Es ist nicht an Schwangeren getestet worden. Das waren alles Ausschlusskriterien für die Teilnahme an den Zulassungsstudien. Jetzt wird aber dieser Impfstoff an diese Personengruppen gegeben, mit Folgen, die man gar nicht vorher testen konnte. Auch das sind Aspekte, weshalb es eigentlich hier jetzt eine Nachverfolgung geben müsste, die es aber so nicht gibt. Jetzt zum Thema Meldeverfahren. Es gibt natürlich das Meldewesen, aber das Problem dabei ist, dass diese Meldungen passiv sind. Das heißt, sie müssen aktiv von den Menschen, die eine Nebenwirkung erleiden, in Gang gesetzt werden, eben weil sie nicht nachverfolgt werden. Das hat auch damit zu tun, dass beispielsweise die Impfungen ja in Impfzentren erteilt worden sind, nicht vom Hausarzt. Der Hausarzt kennt ja noch seine Pappenheimer, aber im Impfzentrum, da begegnet man einmal einem anonymen Arzt und dann hat man im Zweifelsfall nie wieder Kontakt zu dem und der auch nicht Kontakt zu mir. Das heißt, es weiß im Zweifelsfall gar niemand, was da für eine Person kommt, wie die Krankengeschichte, Gesundheitsgeschichte ist und dergleichen. Alles das sind Aspekte, die sind hier, sagen wir mal, suboptimal, weil sie eben dazu führen, dass wir jetzt mehr oder weniger wenig wissen. Und wenn wir in so einer Situation, wo keine Langzeitdaten vorliegen, weil die Produkte sehr, sehr schnell entwickelt worden sind und unter großem Druck, und es sind auch keine Daten vorhanden aus den Zulassungsstudien für bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie gesagt, alte, kranke, Schwangere, beispielsweise alles Personengruppen, die jetzt die Impfung bekommen, Kinder auch nicht, also Minderjährige sind auch nicht getestet worden. Jetzt überlegen wir, das an Minderjährige zu geben. Da hat ja zum Glück die Ständige Impfkommission gesagt, empfehlen wir nicht. Und die WHO hat das jetzt auch nochmal gesagt, auch die empfiehlt nicht die Impfung für Minderjährige, weil dazu noch keine Erkenntnisse vorliegen und weil das Risikoprofil dieser Gruppen eigentlich diese Impfung auch nicht notwendig macht. Das sage nicht ich, das sagen medizinische Experten aus dem In- und aus dem Ausland, die sagen, jede Impfung muss in einem vernünftigen Verhältnis Nutzen und Risiko abbilden. Das heißt, was ist zu befürchten, wenn man das nicht gemacht hat, aber die Erkrankung dann bekommt? Und da haben eben Kinder und Jugendliche beispielsweise ein minimales, praktisch ein Nullrisiko, weil es gibt so gut wie keine schweren Verläufe. Natürlich gibt es auch dort schwere Verläufe, aber das sind allesamt Ausnahmefälle, wo es schwerwiegende Vorerkrankungen gegeben hat oder dergleichen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, uns allen ist eine höhere Macht mit in die Wiege gelegt worden, die Macht zu denken und zu handeln. Über die Higher Power singt Coldplay in ihrem Song, mit dem wir unsere Sendung kurz unterbrechen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück in der gesunden Stunde. Uwe, ich habe Berichte gelesen und gehört über Fälle von zum Beispiel Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Impfung. Das jüngste Beispiel soll der dänische Starfußballer Christian Eriksen sein, der bei der Europameisterschaft auf dem Spielfeld kollabierte, nachdem er kurz vorher geimpft worden war. Ist sowas möglich?
Also ich glaube, da in diesem Fall ist es etwas, was überhaupt nicht klar ist, was da vorliegt. Ich weiß jedenfalls nicht, dass Herr Eriksen geimpft worden ist. Es wird behauptet, er sei das, aber das hat niemand bestätigt und deswegen möchte ich darüber jetzt auch gar nicht spekulieren. Aber es gibt andere Fälle von jungen Sportlern, jungen Menschen. Ich habe ja eben gerade den Fall der Jugendleiterin berichtet. Ob es da eine Herzmuskelthematik gab, weiß ich nicht, aber es ist ein Kollaps nach einer Impfung gewesen und dann mit Todesfolge. Und in den anderen Fällen, die mir bekannt sind, ist es, und es ist ja auch bestätigt worden von der israelischen Regierung, auch von der amerikanischen CDC, dass es eine Häufung von Herzmuskelentzündungen bei Personen unter 30 Jahren gibt, insbesondere bei männlichen Personen. So, und der Punkt ist, da müsste man untersuchen, wieso, wie kann das sein und was sind dann die Schlussfolgerungen daraus. Diese Untersuchungen laufen noch, aber klar ist, dass nennenswerte Experten dazu raten, auch aus diesen Gründen diese Impfung jetzt zu unterbrechen, weil es viel zu viele Fälle gibt. Es ist der Fall bekannt eines jungen Sportlers aus Amerika in dem Fall. Warum Amerika? Weil die Berichterstattung dort relativ frei ist. Es gibt dort auch in den klassischen Medien Sender, die das in den Nachrichten berichten darüber. In Deutschland ist das eher die Ausnahme. Das heißt, der Zugang zu solchen Informationen wird hier erschwert, was leider auch ein Problem unserer Medienlandschaft ist. Die Medien haben eine Aufgabe zu berichten und sich nicht mit einer Sache gemein zu machen, eben auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt, natürlich ist die Abwehr einer Pandemie eine gute Sache. Trotz all dem können auch dort Fehler gemacht werden und es ist Aufgabe der Medien, wirklich kritisch und unvoreingenommen hinzuschauen, was ist denn Sache, und dazu gehört dann im Zweifelsfall auch die Berichterstattung über Hintergründe von Erkrankungen. Darüber haben wir jetzt gerade ja gesprochen. So, Tatsache ist also, es gibt diese bestätigte Häufung von Entzündungen des Herzmuskels, aber nicht nur. Es gibt ja inzwischen auch Autopsien von Menschen. Da gibt es eine Arbeit aus Tübingen, also aus Deutschland, die ein nachweislich geimpftes Opfer dann obduziert haben und in allen Organen, im ganzen Körper, dann die entsprechenden Nachweise für diese Spike-Proteine auch dann abgebildet hat. So, das heißt tatsächlich, es ist damit zu rechnen, sage ich jetzt mal vorsichtig, es ist damit zu rechnen, nach all den Daten, die jetzt vorliegen und die bestätigt sind durch Obduktionen, die bestätigt sind oder zumindest nahegelegt sind durch die Berichte von Unfällen und von Nebenwirkungen, ist es immer wahrscheinlicher, dass hier doch etwas passiert, was vorher so nicht vorhergesehen worden ist. Das wäre an sich ja auch kein Drama. Ich meine, Drama ist es für die Personen, die geschädigt sind, aber es ist etwas, was menschlich ist, weil, wie gesagt, überall kommen Fehler vor und es wäre also insofern keine Überraschung, dass auch hier bei der Planung einer solchen Impfaktion Fehler vorgekommen sein könnten, sage ich jetzt mit allem Vorbehalt. Ich will auch keine Impfangst oder so etwas schüren. Ich will nur, dass wir als Gesellschaft uns klar sind, was wir tun und ob es nötig ist, jetzt hier zwanghaft an einem Verfahren festzuhalten, was ganz erkennbar große Opfer schon gefordert hat. Es sind mehr als 10.000 Tote in der Europäischen Datenbank verzeichnet, nach oder gemeldet im Zusammenhang mit einer der Impfungen. Und dementsprechend, weltweit ist es noch mehr, dementsprechend haben wir Anlass zu gucken, sind wir auf dem richtigen Wege? Ist die Gefahr noch so groß, dass wir jetzt damit unbedingt jetzt weitermachen müssen? Oder gibt es möglicherweise andere Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um die Gefährdung durch das SARS-CoV-2-Virus zu minimieren? Dann sollten wir das diskutieren. Und dass diese Diskussion so wenig stattfindet, dass so schnell Fragesteller damit irgendwelchen Vorwürfen überzogen werden, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich ganz gerne wirklich informiert auch eine Entscheidung treffen möchte. Und dazu gehört eine ausführliche Information, dazu gehört eine klare, transparente Faktenbasis, dazu gehört auch eben, wie gesagt, die Nennung von Experten, auf die sich dann jene berufen wollen, die sagen, es ist alles kein Problem. Und im Zweifelsfall gehört auch der fachliche Austausch dazu. Das hatte ich ja erwähnt, dass im Zweifelsfall man mal so einen Kreis zusammenholt von Wissenschaftlern, die sagen, wir haben ja ein Problem, und jenen, die sagen, wir haben kein Problem. Dann sollen die sich ja mal unterhalten. Das wäre doch dann eigentlich wünschenswert.
Ja, Uwe, was ich auch absolut nicht verstehe, du hast ja eben gerade gesagt, dass, oder es weiß jeder, dass die Impfstoffe auch im Eiltempo entwickelt worden sind und mögliche Langzeitfolgen deshalb auch noch gar nicht bekannt sein können. In der Berliner Morgenpost, in dem Artikel, den ich schon mal zitiert habe, steht aber, dass also Pharmaunternehmen in dem Zusammenhang von einer hohen Sicherheitsquote reden mit dem Einsatz von Impfstoffen. Ich nenne das mal, es ist ein Zitat, BioNTech 85%, Moderna 94,1% und AstraZeneca 70% reden. Wenn ich keine Langzeitstudien habe, wie kann ich denn dann von einer Sicherheitsquote sprechen?
Gute Frage, Sigi. Ich kann dir die Antwort darauf nicht geben, auch weil ich nicht weiß, was die Zeitung da geschrieben hat und wie sie das in Zusammenhang gestellt haben will. Sicherheitsquote, was ist das? Also ich kenne eine solche Quote und auch die Zusammensetzung einer solchen Quote kenne ich nicht. Will es nicht bestreiten, aber bevor ich dazu was sage, müsste ich doch erstmal ein bisschen mehr wissen, was denn damit gemeint sein soll. Dass wir hier jetzt auf der anderen Seite natürlich mit, wie gesagt, mit großen Bemühungen zu tun haben, die laufenden Impfungen als sicher darzustellen, das habe ich eingangs schon erwähnt, unter Hinweis auf die sogenannten Faktenchecker. Das sind aber, wie gesagt, allesamt irgendwelche Portale von wesentlichen Journalisten oder ehemaligen Journalisten, die sich berufen fühlen, hier auf alle Fälle klarzustellen, dass das Thema Impfung doch gar nicht problematisch sei. Und wie gesagt, noch einmal, da halte ich mich dann persönlich eher an die Aussagen von Praktikern und von Wissenschaftlern, und die müssten dann im Zweifelsfall auch gegeneinander abgewogen werden. Das heißt natürlich, wenn da jemand sagt, es gibt kein Problem, dann nehme ich das genauso ernst und zur Kenntnis, aber ich stelle es dann gegenüber und im Zweifelsfall redet der sagt, es ist kein Problem, von etwas ganz anderem als derjenige, der sagt, hier gibt's ein Problem. Das heißt, die Bezugsebene, auf die sich dann da etwas bezieht, die ist im Zweifelsfall fraglich, und das müsste einfach mal transparent auch diskutiert werden in der Gesellschaft.
Don't leave me this way, singen die Kombinats in unserem nächsten Musiktitel. Wir verlassen sie auch noch nicht und sprechen gleich weiter über ein diskussionswürdiges und, wie ich meine, spannendes Thema. Bis gleich.
OS Radio 104,8. Immer nah dran.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Burg-Grevenkemper im Gespräch mit Uwe Altschneu zum Thema Nebenwirkungen bei Impfstoffen bzw. nach Impfungen. Uwe, ich habe da neulich mal auf NDR aktuell in so eine Corona-Sprechstunde reingehört mit dem Virologen und Epidemiologen Dr. Kekulé. Und da rufen Hörerinnen und Hörerinnen an und stellen Fragen an den Dr. Kekulé. Lass uns doch mal eben kurz reinhören.
NDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.
Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann.
Herr Lindlau hat eine Mail geschrieben. Er hat jetzt keine Frage, sondern er hat uns mal geschildert, wie es seiner Frau und ihm nach einer Impfung erging. Er schreibt, am 11. Mai wurden meine Frau und ich mit Moderna geimpft. 24 Stunden später hatte meine Frau 260 zu 155 Blutdruck. Bis heute hat sie den trotz Medikation nicht im Griff, diesen Blutdruck. Er schwankt zwischen 211, 143 und 90,56. Bei mir gab es keine Nebenwirkung bis zum 4.6. Seitdem habe ich 190 zu 145 Blutdruck. Wir lassen uns kein zweites Mal impfen. Gruß, Herr Lindlau. Ist das etwas, was man des Öfteren mal hört nach der Impfung, Bluthochdruck?
Das ist exotisch, aber man hat es schon mal gehört.
Ja, Uwe, da möchte ich jetzt mal gleich drauf einspringen. Also in meinem näheren Umfeld ist das gar nicht so exotisch. Ein guter Freund von mir, also immer sportlich, kerngesund gewesen, der hat unmittelbar nach der ersten Corona-Impfung extreme Probleme mit hohem Blutdruck bekommen. Und hoher Blutdruck, sagte er mir, waren über 200 der erste Wert. Und er hat auch noch nach 14 Tagen darüber geklagt, dass diese für ihn vor der Impfung unbekannte Krankheit immer noch präsent ist. Das macht ja ganz schön nachdenklich, also wenn ich das Wort exotisch von dem Dr. Kekulé höre. Ich weiß nicht, hast du da auch schon mal was von gehört?
Tja, von dem Wort exotisch habe ich schon was gehört, aber tatsächlich finde ich auch, dass das etwas ist, was hier möglicherweise andere Ursachen hat oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Frage wäre ja, was könnte denn dahinter stehen. Und auch da muss ich sagen, ich habe mir diese Sprechstunde auch angehört, auch ein paar andere Sendungen, und es wird hier nach wie vor, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, der Vergleich zu bisher bekannten Impfungen gezogen. Das heißt, ne, man wird gesagt, das ist so und so bei Impfungen. Noch einmal, wir haben es hier mit einer ganz neuen Technologie zu tun, die etwas völlig anderes im Körper auslöst als das, was bei einer Impfung ausgelöst wird. Im Idealfall löst diese Injektion im letzten Schritt dann auch die Bildung von Antikörpern aus. Aber davor laufen noch ein paar weitere Schritte. Und das wäre der Punkt, wo ich mir erwarten würde, dass eigentlich auch die Ärzte, die dazu öffentlich Stellung nehmen, das etwas klarer äußern. Du hast den Fall erwähnt aus deinem Bekanntenkreis. Ich habe einen ähnlichen Fall. Ein Bekannter hat sich impfen lassen und hat dann wenige Tage später einen Schlaganfall bekommen. Und für den ist auch klar, für ihn persönlich, das ist ein Zusammenhang. Er hat sich auch schon selber nicht gefühlt, unmittelbar nach der Impfung. Und er hat dann ebenfalls abgelehnt, die zweite Impfung zu bekommen. Weiterer Fall, junger, sportlicher Mann, ebenfalls extreme Beeinträchtigungen, was sein ansonsten topfittes Verhalten angeht. Und da muss man einfach dann wirklich schauen, was gibt denn dazu die wissenschaftliche Berichterstattung her? Und die ist ziemlich klar. Nicht zuletzt hat ja auch der Erfinder der mRNA-Impfung, das ist Robert Malone, also Erfinder heißt, der hat in den 1990er Jahren bereits, hat er diese Technik sozusagen entwickelt für seinen damaligen Arbeitgeber an der Universität. Und da ist dann klar geworden, dass man das Thema Boten-RNA tendenziell auch für Impfungen nutzen könnte. Diese Idee gibt es seither. Sie war sehr lange auf den Bereich Krebstherapie beschränkt, wo man es mit kranken Menschen zu tun hat, denen man möglicherweise durch eine solche Injektion dann helfen kann, eine Erkrankung zu überwinden. Jetzt wird es angewendet, und zwar erstmals, nachdem die bisherigen Versuche nach dem ersten Coronavirus, also SARS-1, ebenfalls einen solchen Impfstoff zu entwickeln, alle schiefgegangen waren, weil schon im Tierversuch ganz viel daneben gegangen ist. Das ist alles hinreichend dokumentiert. Jetzt wird eine solche neue Technologie aufgrund der, ich sag mal, politisch festgestellten, öffentlich festgestellten Dringlichkeit beschleunigt entwickelt worden ist, ohne entsprechende Langzeitforschung. Da hat der Dr. Malone, Robert Malone, eben dazu gesagt, dass das hier inzwischen klar ist, dass diese Impfung so nicht abläuft, wie sie von den Herstellern gedacht ist. Das heißt, dass die...
Er ist ja kein Impfgegner, wenn er den mRNA-Impfstoff erfunden hat.
Nee, er ist kein Impfgegner. Im Gegenteil, er hat sich selber auch impfen lassen, er und seine Frau auch. Und er sagt nur, dass hier jetzt einfach Erkenntnisse vorliegen, die zum Innehalten zwingen. Und das Gleiche sagt ein Experte der Food and Drug Administration in den USA, also FDA, das ist die Genehmigungsbehörde für den Impfstoff. Der hat auch in einer Anhörung gesagt, da geht es um die Fälle der Herzmuskelentzündung, also Myokarditis, auch bei jungen, vorwiegend auch Männern, aber bei jungen Menschen sagt er auch, hier ist inzwischen eine Verschiebung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses eingetreten. Es treten enorm viele, das waren seine Worte, Fälle auf. Er berichtete von einem 12-Jährigen, der kurz nach seiner zweiten Impfung mit akuter Herzmuskelentzündung ins Krankenhaus...
Von einem 12-Jährigen?
Genau, ein 12-jähriger Junge nach Impfung dann eingeliefert worden ist mit akuter Herzmuskelentzündung. Und da sagt dieser Arzt, Cody Meissner, sagt, das ist für mich kein Zufall und wir müssen hier Vorsicht walten lassen. Und vor diesem Hintergrund finde ich, dass die Debatte bei uns auch angesichts solcher Stimmen, die wir jetzt gerade gehört haben, von solchen Fällen, die du erlebt hast, wie ich erlebt habe, also dass wir angesichts dieser Umstände tatsächlich Anlass haben, vorsichtiger damit umzugehen, dass wir auch Anlass haben, nochmal genau hinzuschauen, gibt es keine anderen Möglichkeiten gegen dieses Virus? Und da ist auch dort, darüber haben wir in vorherigen Sendungen schon gesprochen, die Möglichkeiten über die Medikamente mit, also wie Ivermectin plus weitere und Hydroxychloroquin, die sind wissenschaftlich, das heißt nach den Standards der Arzneimittelzulassung und aller Arzneimittelbewertung sind sie evaluiert, auch für den Einsatz bei Covid-19 und zeigen sich wirkungsvoll. Das ist das, was jetzt auch nochmal in einem neuen Aufsatz publiziert worden ist, in einer Fachzeitschrift peer-reviewed. Und das heißt, vor so einem Hintergrund müsste man erwarten dürfen, dass hier eine nochmalige Bewertung vorgenommen wird, dass hier öffentlich auch drüber gesprochen wird, dass wir diese Risiken, von denen wir gerade gehört haben, ins Verhältnis zum möglichen Nutzen setzen. Und noch einmal, es sind hier gesunde Menschen. Gerade die Jüngeren haben null Risiko. Jetzt, wenn es bei Älteren ist, kann man sagen, okay, die haben tendenziell vielleicht ein höheres Risiko an einem schweren Verlauf. Aber selbst dort ist ja so, dass 99% letztendlich auch diese Infektion überleben. Das heißt, das Risiko ist dann hoch, wenn man ein hohes Alter und eine Mehrfacherkrankung hat, dann gibt es ein erhöhtes Risiko. Trotz allem ist es nach dem, was die Daten hergeben, etwas, was sich nicht, jedenfalls für mich erkennbar, nicht in diesem Killer-Virus-Bereich abspielt, den man ursprünglich mal befürchten musste. Und von diesem Hintergrund würde auch ich erwarten, dass man eine Neubewertung hier öffentlich einmal diskutiert, dass man mindestens, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass man mindestens mal diese Warner mit denjenigen, die entwarnen, einfach mal zusammen in einen Raum bringt, dass man die mal miteinander wirklich nachvollziehbar auch einen fachlichen Austausch halten hört, um dabei auch ein paar Erkenntnisse zu gewinnen, wer denn hier möglicherweise doch nicht ganz so sattelfest auf den einen oder anderen Einwand des Kollegen oder der Kollegin reagiert.
Uwe, ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage, für mich wichtige Frage. Und zwar in der Sprechstunde mit Dr. Kekulé hatte eine Hörerin angerufen, die erzählt hat, dass sie also nach der Impfung, sie nannte das Gürtelrose-Aktivierung. Das heißt also, der Dr. Kekulé erklärte, dass durch die Impfung, klar, das Immunsystem geschwächt würde, man auf eine Impfung reagieren würde, das Immunsystem auch in Alarmbereitschaft aufgerufen würde und das Immunsystem umprogrammiert würde. Ich blick da nicht so richtig durch. Was bedeutet das?
Naja, also das bedeutet auf alle Fälle erstmal, dass da schon jemand vom Fach gesagt hat, dass hier etwas stattfindet, was normalerweise nicht stattfindet, also die Umprogrammierung. Ich weiß nicht, ob er das in diesem Sinne gemeint hat, aber da gibt es ja jetzt auch eine neue...
O-Töne, das sind O-Töne, die ich jetzt...
Ja, ich sage nur, wir wissen ja beide nicht, wie er das gemeint hat. Also er kann ja auch sagen, das wird jetzt umprogrammiert, damit es endlich mal dieses Virus erkennt. Wäre ja vielleicht auch eine Deutung, die man ihm da zugutehalten darf. Aber noch einmal, es gibt ja jetzt auch jüngste Studien aus Holland, die ganz klar zeigen, dass hier diese Impfung, dass die eine Veränderung der Abläufe im Immunsystem dergestalt auslösen, dass bestimmte Faktoren, also die T-Zell-Immunität beispielsweise, das heißt, es ist die Ebene, die eigentlich als erste eingreift und nicht die Antikörper. Antikörper kommen zum Tragen, wenn es einen schwereren Verlauf gibt, beispielsweise wenn die T-Zellen, also die Lymphozyten, nicht aktiv werden können, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen Antikörper dazukommen oder ja, also wenn es einen schweren Verlauf gibt, sind Antikörper, werden vom Körper gebildet und sind wichtig. Aber im ersten Moment gibt es ja keine Antikörper, weil das Virus neu ist. Und dann sind die T-Zellen diejenigen, die anhand von Ähnlichkeiten, und dieses Virus hat eben auch Ähnlichkeiten zu bekannten Viren, das ist auch wissenschaftlich dokumentiert und erforscht, unter anderem aus Tübingen. So, und diese holländische Arbeit hat gesagt, dieses Immunsystem wird umprogrammiert, dass bestimmte Sachen, T-Zellaktivität, heruntergeregelt werden, also nicht mehr so gut funktionieren, und andere Sachen, entzündliche, proentzündliche Faktoren, werden hochgeregelt. Das heißt also, da gibt es dann im Zweifelsfall eine verstärkte Neigung zu entzündlichen Prozessen, die dann, und das ist ja bei Covid dann auch der Fall, die entzündliche Phase ist die, die oftmals dann sehr, sehr, sehr schwere Verläufe dann eben auch haben.
Muss ich das wie so eine Überreaktion des Immunsystems sehen? Oder was heißt das, was du gerade erzählt hast?
Ja, genau.
Das eine geht nach unten, das andere geht nach oben. Das heißt, es ist eine Reaktion sowohl nach oben, nach unten, wie auch immer, für mich eine Überreaktion in Laienfachsprache.
Naja, also ich bin ja auch genau eine Laie, aber so wie ich es verstanden habe und wenn man das nachliest, dann ist es hier auch das Stichwort Feld Zytokinsturm. Das heißt also, in diesem Fall geht es tatsächlich darum, dass das Immunsystem mit bestimmten Botenstoffen dann Abwehrreaktionen auch in Gang setzt, wenn es sich nicht mehr zu helfen weiß. Und das ist dann dieser Zytokinsturm, weil Zytokine sind diese Botenmoleküle, die dann da vom Körper in großer Zahl produziert werden, quasi als Hilferuf. Und wenn das hochreguliert wird, dann heißt das, der Körper sendet möglicherweise früher als normal diesen Anführungszeichen Hilferuf aus. So, könnte es zumindest bedeuten, wenn man das, was da in Holland publiziert worden ist, ernst nimmt. Und ich glaube, noch einmal, das ist mein Petitum, wir sollten das ernst nehmen, weil hier einiges auf dem Spiel steht. Menschen mit relativ niedrigem Risiko, also ich rede jetzt von jungen Menschen, Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene, die praktisch kein Risiko haben, an Covid zu versterben, die im Fall der Kinder auch nicht die Überträger sind. Das ist ja inzwischen auch klar, immer wieder in Frage gestellt worden, aber es ist klar, gibt es zig Studien zu, die ganz klar zeigen, dass Infektionsgeschehen nicht durch die Kinder getrieben wird. Das heißt, insofern haben sie auch da wirklich keinen Nutzen, und auch es ist sehr fraglich, weshalb die Gesellschaft darauf dringen sollte, dass diese Bevölkerungsgruppen geimpft werden müssen. Und selbst wenn es eine Freiwilligkeit ist, wird man davon ausgehen, dass diese Risiken klar kommuniziert werden. Und wie gesagt, da stellen sich doch die ein oder andere Fragen.
Ja, dann möchte ich nochmal für diesen Block einen kleinen O-Ton wiedergeben. Und zwar sagt der Kikulé, Virologen können noch nicht die ganze Geschichte erzählen. Wir sowieso nicht. Und wir unterbrechen jetzt unsere Sendung mit unserem nächsten Musiktitel. Und zwar Bees You Always Sing the Mighty Oaks. Nach diesem Musiktitel sind wir auch wieder für Sie da.
Gesundheit.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, da sind wir wieder, schon am Ende unserer Sendung angekommen. Die nächste Sendung, möchte ich darauf hinweisen, ist am 23. Juli 2021. Ein Riesendankeschön geht an Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Dank auch an die Kollegen von US Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes. Ich möchte auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass für die Inhalte der Sendung Sigi Obergräfenkämper und Uwe Altschnorr verantwortlich sind und nicht US Radio 104,8. Bevor auch mein Kollege sich von Ihnen verabschiede, sage ich Ihnen, gerne bleiben Sie gesund, wachsam und kritisch. Wagen Sie zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. All das wünsche ich Ihnen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für die Aufmerksamkeit. Danke OS Radio 104,8 für den Sendeplatz. Das ist wichtig, dass diese Möglichkeit besteht, damit wir über ein wichtiges Thema auch tatsächlich von unterschiedlichen Seiten sprechen. Hier geht es nicht darum, irgendetwas zu verteufeln per se, sondern hier geht es darum, Informationen bereitzustellen, die den Menschen helfen sollen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Dazu sind Pro- und Kontrainformationen wichtig. Nur dann kann man sich wirklich informiert und gut auch entscheiden. Und diesen Zweck hat es. Quellen haben wir genannt. Auf Nachfragen können wir gerne auch noch einmal da nachliefern. Wir wissen, dass es ein heißes Thema ist, aber es ist eben ein Thema, was viele Menschen auch in erschreckender Weise bewegt, wenn sie hören, zu welchen Nebenwirkungen es schon gekommen ist. Insofern auch von mir, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie wachsam und kritisch. Tschüss.
Zum Abschied unserer Sendung spielen wir noch eben den neuen Titel von Van Morrison ein, und zwar Where Have All the Rebels Gone? Bis bald. Where have all the rebels gone?